Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Es sind tatsächlich 2 Jahre her, Monika. Vor 2 Jahren hätte ich zu euch kommen sollen und musste dann kurzfristig anders disponieren, wobei da ihr wahrscheinlich mehr Stress gehabt habt als ich. Ich war damals online mit euch verbunden. Ich versuche, diese Botschaft auf Hochdeutsch zu halten und bin frohgemut, dass der Heilige Geist im Raum ist, der uns helfen wird, das zu verstehen. Er wird durch die Reihen gehen und es euch übersetzen. Die Jugend heute, du kannst das erste Zitat bringen, die Jugend heute liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, sie verachtet die Autorität, sie hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und sie schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widersprechen ihren Eltern, sie schwadronieren in der Gesellschaft, sie verschlingen bei Tisch nur Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Ich bin froh, dass ich als nationaler Jugendsekretär hier nicht meine Meinung kundgeben muss. Aber es ist spannend zu sehen, dass ein weiser Mann wie Sokrates, ein griechischer Philosoph, diese Haltung, dieses Fazit gezogen hat über die Jugend von damals. Und ich bin mir bewusst geworden, dass, glaube ich, über kein anderes Thema größere Klarheit herrscht als über der Tatsache, dass die heutige Jugend schon nicht mehr das ist, was sie früher einmal gewesen ist. Seit mehr als 5000 Jahren leidet die Menschheit unter dieser Erkenntnis, unter dieser Thematik. Und mit Regelmäßigkeit bringen es die älteren Generationen, und ich zähle mich durchaus auch schon dazu, zum Ausdruck. Ja, ja, die heutige Jugend ist schon nicht mehr das, was sie mal gewesen ist. Ich möchte euch das ein bisschen aufzeigen. Man hat eine Tontafel gefunden, eine Tontafel der Sumerer, du kannst die nächste Folie bringen. Das ist ein Volk, das 3000 vor Christus gelebt hat, und auf dieser Tontafel hat man folgende Inschrift gefunden. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen und sind auf Umsturz. Nichts anderes als übersetzt in diesen einen Satz, die Jugend von heute ist im Fall schon lange nicht mehr das, was sie mal gewesen ist. Und so geht es weiter. Nächste Tafel, ein Keilschrifttext der Chaldäer, 2000 vor Christus. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Die Jugend von heute ist schon nicht mehr das, was sie mal gewesen ist. Von einem Mönch Peter ist überliefert, 1274, die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die Jungen reden so, jetzt habe ich gesehen, dass ich hier aufstehe, gut. Die Jungen reden so, als wüssten sie alles, und die Mädchen sind unbescheiden und unweiblich in ihrem Benehmen und in ihrer Kleidung. Mittelalter, die Jugend von heute ist schon lange nicht mehr das, was sie mal gewesen ist. Und dann ein Schulmeister aus dem 18. Jahrhundert. Das Sittenverderben unserer heutigen Jugend ist so groß, dass ich es unmöglich noch länger bei derselben aushalten kann. Versteht ihr, die Menschheit leidet wirklich seit 5000 Jahren. Bringt das zum Ausdruck, aber eigentlich sind diese Zitate nichts anderes als das Erleben und das Spüren, dass die Zeit sich verändert. Dass die Welt, in der wir uns bewegen, sich verändert, dass das Zusammenleben der Generationen eine Herausforderung darstellt, ein Spannungsfeld bietet und dass die jüngeren Menschen die Älteren ein bisschen oder oft ein bisschen als verstaubt vielleicht anschauen und dass die Ältere die Jugend einfach nicht mehr versteht, das war schon immer so. Das war schon immer so, das ist normal. Und dieses Spannungsfeld, glaube ich, erleben wir wahrscheinlich auch heute. In unseren Familien, vielleicht auch hier in der Gemeinde, dort, wo wir uns im öffentlichen Leben treffen, wo die Gesellschaft und die Gemeinde sich verbindet. Dieses Spannungsfeld bringt zum Ausdruck, dass die Zeit sich bewegt und wir mit ihr. Und ich bin überzeugt, dass es ganz bewusst von Gott so eingerichtet ist und auch gewollt ist, dass eine Generation, die nächste Generation, hervorbringt und dass dieses Zusammenleben manchmal auch eine Herausforderung darstellt. Wir nennen dieses Zusammenleben Familie. Wir sind als Familien unterwegs. Und unsere Familie ist ein Ausdruck dieser Lebensweise. Das war früher vielleicht noch ein bisschen extremer, wo die Generationen noch mehr auch zusammen unter einem Dach gewohnt haben, gelebt haben. Und ich glaube, dass man heute beginnt, diese Generation noch mehr voneinander zu trennen. vielleicht auch abzugrenzen, ist eine Erscheinung dieser Neuzeit. Und wenn es vielleicht nicht die Kernfamilie ist, so ist durchaus auch die Gemeinde der Ort, wo wir dann zusammenkommen, wo wir plötzlich Gottesdienste organisieren, die für alle stimmen müssen, wo wir Liedgut suchen müssen, das alle irgendwo abholt. Und das ist eine Herausforderung. Und ich möchte euch in meiner Funktion als Nationaljugendsekretär heute Morgen versuchen, so drei Faktoren zu benennen für ein gelingendes Miteinander. Aus meinen Beobachtungen heraus, aus dem, was Gott mir aufgezeigt hat, wie können wir miteinander unterwegs sein als Generationen, und das kann zum Segen werden. Ob das nämlich gelingt, hängt oftmals mit unserer Einstellung zusammen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Du kannst mir die nächste Folie bringen. Meine Tochter, die Naomi, die ist mittlerweile 14 Jahre alt, ist meine Jüngste. Meine Frau und ich haben zusammen 4 Kinder. Da sind 3 schon erwachsen und sie ist jetzt so die Letzte, die dann diesen Weg einschlägt. Und ich mag mich erinnern, dass sie mal in der 2. Klasse völlig verzweifelt nach Hause gekommen ist und gesagt hat, Papa, du musst mir helfen. Ich check's nicht mehr. Wir haben Mathematik, das ist nicht so das Steckenpferd bei meinen Mädchen. Und sie ist nach Hause gekommen und dann sagt, du musst mir helfen. Und die erste Not von mir war, hoffentlich begreife ich, was sie da meint. Dann hat sie mir diese Rechnung gezeigt und ich konnte durchatmen. 1/2 und 1/2, das war für mich ganz klar. Das ist wichtig, das kann man zusammenzählen. Das ist 2/2, du kannst die nächste zeigen. 2/2 = 1. Ganz einfach. Ich konnte ihr Problem lösen. Stand dann gut da als Vater. Sie ist in die Schule gegangen. Dann ist sie am nächsten Tag wiedergekommen. Völlig verzweifelt und gesagt, Papa, es ist ganz anders. Es ist viel komplizierter. Zeig mir bitte die nächste Folie. Die nächste Rechnung, die gezeigt hat, war, kannst du bringen? 1/2 und 1/3 und 1/4. Und jetzt fängt das Überlegen an. Was ist wichtig, wenn man diese Rechnung lösen will? Es kommt immer von irgendwo her. Jemand weiß das. Ein gemeinsamer Nenner, genau. Es braucht einen gemeinsamen Nenner. Und wenn man diesen gemeinsamen Nenner findet, wird die Rechnung nicht einfacher. Du kannst sie zeigen, aber sie wird lösbar. Sie sieht viel komplizierter aus, als sie ist. Aber es lässt sich zusammenrechnen, weil es diesen gemeinsamen Nenner braucht. Es braucht einen gemeinsamen Nenner. Das ist der erste wesentliche Faktor, wenn wir Generationen miteinander verbinden wollen. Wir brauchen gemeinsame Nenner. Und ich möchte mit euch in die Bibel hineinschauen. Ich möchte ein ganz erstaunliches Ereignis mit euch lesen. Ihr kennt dieses Ereignis sicher, weil es ganz bekannt ist. Da steht ein Mann in Vollmacht hin, ein einfacher Fischer, dieser Petrus, und er predigt. Er erzählt von dem, was Jesus in seinem Leben bewegt hat, was Jesus verändert hat in seinem Leben. Und was dann geschieht im Anschluss zu dieser Predigt, das ist unglaublich. Und ich möchte euch einladen, wenn ich diesen Text dann lesen werde, ihr dürft ihn in eurer eigenen Bibel lesen, das, was euch vertraut ist. Ihr könnt einfach auch nur zuhören. Und vielleicht schließt ihr die Augen und versucht euch das mal bildhaft vorzustellen, was da passiert ist in dieser Gemeinde in Jerusalem. Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47, und du musst dann einfach weiterklicken von den Folien her. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Dieses Wort, das, was Petrus da gepredigt hat, traf die Zuhörer mitten ins Herz, und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete: Kehrt jetzt um, lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus, und er sagte zu ihnen: Lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Und viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag der Gemeinde hinzugefügt. Und sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Und alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Wow. Was da geschehen ist in einem Moment, was da losgebrochen ist, das beeindruckt mich immer wieder von ganz Neuem. Da ist eine Botschaft von einem einfachen Mann gepredigt und die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Da ist der Heilige Geist, der die Menschen so radikal bewegt hat, dass 3000 Menschen an diesem Moment entschieden haben, ich muss etwas verändern in meinem Leben. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte mich mit ihm auseinandersetzen. Querbeet, ob groß, klein, arm, reich, diese Gemeinde in Jerusalem wuchs in einem Moment um 3000 Menschen. Stellt euch mal vor, was das an logistischen Problemen mit sich gebracht hat. 3000 Menschen, da braucht es wahrscheinlich mehr als eine Monika, die da ordnet und schaut, wie es vorwärts geht. Und dann ist eine Dynamik entstanden, die unvorstellbar ist. Auf einem Schlag waren diese Menschen unzertrennbar. Die kamen jeden Tag zusammen. Die haben das geteilt, was sie gehabt haben. Dort, wo Not war, hat man geholfen. Dort, wo Bedürfnisse sichtbar wurden, hat man Antworten gefunden. Die waren füreinander da. Die haben miteinander gebetet, sie haben geweint, gelacht, die feierten die Gemeinschaft, die aßen gemeinsam, die feierten das Abendmahl, die besuchten einander zu Hause, die lebten zusammen. Kurz, da entstand auf einen Moment eine mega große Familie. Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, Ältere, Senioren, erwachsene Menschen, eine Riesenfamilie auf einen Schlag. Und ich habe mich gefragt, wie war das möglich? In einem Moment, Tausende, die vielleicht vorher noch gar nicht so viel miteinander gehabt haben, die haben sich vielleicht gekannt vom Sehen, wer weiß, nicht einmal alle, und plötzlich ein Herz und eine Seele. Und wisst ihr, das ist, weil sie den gemeinsamen Nenner gesehen haben, weil sie den gemeinsamen Nenner entdeckt haben. Und dieser gemeinsame Nenner war Jesus. Jesus war der gemeinsame Nenner. Dort hat sich die Rechnung aufgelöst. Dort wurde sie plötzlich rechenbar für jedes einzelne Leben, ganz egal, wie die Voraussetzungen gewesen sind. Jesus wurde der gemeinsame Nenner. Das war nicht das gleiche Alter oder die gleichen Interessen, der gleiche Intellekt, die gleiche Abstammung. Das war gar nicht zentral, sondern Jesus, der Sohn Gottes, der sein Leben geschenkt hat und dieses Annehmen dieses Geschenkes hat diese Menschen zu einer Familie gemacht. Was ist denn unser gemeinsamer Nenner heute Morgen? Wo finden wir uns wieder zusammen? Ja, genau, es ist bei Jesus. Wir finden uns bei diesem Jesus, ganz egal, wie meine Vorgeschichte gelautet hat, ganz egal, wie das aussieht, was ich mitbringe. Bei Jesus kommt es zusammen und bei Jesus finden wir eine Einheit. Wir sind Menschen, die dieses Geschenk der Vergebung annehmen dürfen. Es ist uns hingehalten und wir können es in Empfang nehmen. Wir sind Menschen, die angewiesen sind auf die Gnade Gottes, auf dieses «Ich gehe wieder mit dir weiter», «Ich gehe noch einmal mit dir weiter». Wir sind Menschen, die dieses unverdiente Geschenk empfangen dürfen. In Matthäus 23, Vers 8, du kannst die nächste Folie bringen, bringt Jesus das zum Ausdruck. Einer ist euer Meister Jesus, ihr aber seid alles Brüder und Schwestern. Versteht ihr? Wir sind eine Familie, wir sind Brüder und Schwestern. Amen. Und ich möchte dich einmal einladen, schau dich doch einmal um. Schau mal deine Brüder und Schwestern an. Was löst das bei dir aus? Und ich freue mich, dass ich vor allem auch Freude sehe. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du ein bisschen in den Raum schaust, weiter weg, als du vielleicht siehst, dann merkst du, vielleicht ist nicht jeder dir so nahestehend, wie du das vielleicht haben möchtest. Vielleicht ist auch gut, dass gewisse Distanz herrscht zwischen euch, aber das ist gut so. Es würde mich nicht überraschen, wenn nicht jeder nur positive Gefühle hat beim Gedanken, dass das jetzt alles meine Familie ist, nicht wahr? Bei Gewissen ist es auch gut, wenn man am Sonntagmittag sagen kann, tschüss, nächste Woche wieder, je nachdem. Aber diese Zitate zu Beginn meiner Predigt, die bringen es zum Ausdruck, dieses Zusammenleben, das ist einfach eine Herausforderung. Aus meiner Erfahrung als Jugendsekretär weiß ich, dass es ganz viele auch schwierige Situationen gibt. Ich mag mich an Gespräche erinnern mit Jugendlichen, die mir erzählt haben, wie herausfordernd dieses Zusammenleben mit der Familie ist, ob es die biologische oder die geistliche ist. Die mir manchmal auch erzählt haben, wie mühsam das ist, dass sie im Prinzip am Schauen sind, wo es vielleicht anders, besser weitergehen könnte. Und ich mag mich an Gespräche erinnern mit Eltern, die mir manchmal ihre Sorgen mitgeteilt haben, ihre Ängste, manchmal auch ihren Ärger in Bezug auf diese jüngere Generation, die einfach nicht mehr die gleiche ist wie früher. Und ein Satz, den ich dann manchmal und immer wieder mal auch bringe, ist, hey, ihr müsst eure Jungen loslassen. Erzählt alles, was sie wissen müssen. Erzählt von diesem Jesus. Erzählt, was er in eurem Herzen, in eurem Leben bewegt hat. Aber ihr müsst sie loslassen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden. Lasst sie los. Und versteht ihr? Mittlerweile weiß ich selber als Vater von 4 Kindern, wie einfach dieser Ratschlag zu geben ist und wie schwierig er zu empfangen ist. Es ist alles andere als einfach, manchmal loszulassen, dort, wo ich das Gefühl habe, es kommt nicht gut. Oder dort, weil ich vielleicht Angst habe, dass es nicht gut kommt. Manchmal auch, weil es ganz anders ist als das, was ich vielleicht für mich gut finden würde. Aber ich glaube, dieser gemeinsame Nenner Jesus, dort können wir uns finden. Das ist der erste gelingende Faktor. Und ich möchte das zweite nennen, das ist eine gemeinsame Wiederherstellung. Weil manchmal treibt es die Generation halt doch auseinander. Manchmal ist das Zusammenleben schwierig. Und es ist einfacher, wenn man getrennte Wege geht. Und da gibt es ein Wort, das mich tröstet aus Malachi 3, Vers 24. Dort heißt es, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Und dieses Wort gehört zu einem der letzten Worte im Alten Testament. Es sind die allerletzten Worte etwa 425 Jahre vor Christus gesprochen, bevor es dann 400 Jahre lang still war zwischen Himmel und Erde. Und vielleicht, wenn ihr gut aufgepasst habt, merkt ihr, Sokrates hat zur gleichen Zeit sein Fazit gezogen, ebenfalls etwa 400 Jahre vor Christus. Diese Jugend, die nichts erreicht, die keinen Respekt hat. Und jetzt kommt dieses Gotteswort hinein, das von Versöhnung spricht, von Wiederherstellung, von dem, dass Herzen miteinander zugewendet werden. Ist das nicht tröstlich, dass das genau dann hineinkommt, dass dieses eine letzte Wort im Alten Testament um diese versöhnten Generationen sich dreht? Diese Worte wie ein Fingerzeig auf den Hinweis, auf das, was kommt. Und Malachi bringt zum Ausdruck, dass in dieser neuen Zeit, die kommen wird, jemand kommen wird, der verbinden wird, der Heil schenken wird, der Heilung möglich macht. Und dann werden auffällig sichtbar diese Väterherzen, und ich nehme die Mütterherzen mit hinein, diese Elternherzen wieder aufgemacht, den Kinderherzen zugewandt. Es geht um Wiederherstellung, es geht um Heilung, es geht um Versöhnung. Und es darf uns klar werden, dass für Gott diese Eltern-Kind-Beziehung nicht einfach so ein Detailthema ist, sondern er legt seinen Finger darauf und sagt, ich möchte Versöhnung schenken. Und dieses Thema kann uns in Mark und Bein treffen. Ich kenne deine Geschichte nicht. Ich weiß nicht, wie vielleicht auch belastet dieses Thema bei dir ganz persönlich ist, wo du vielleicht eher Zerbruch siehst, als dass es heil wird. Ich möchte dies dir zusprechen, Jesus kann und möchte Heilung schenken, auch in dein Leben hinein. Ich möchte dich bitten, dass du das in Anspruch nimmst, dort, wo es vielleicht nötig ist. Aber da können Herzen leiden, wenn Generationen auseinandergezogen werden. Und mit Blick auf Malachi 3, 24, ich möchte euch fragen, bei wem beginnt es dann, diese Veränderung? Sie fängt bei der älteren Generation an. Sie beginnt bei den älteren Generationen, dass die Herzen wieder einander zugewendet werden. Herz öffnen, Herz zuwenden hat viel mit Vertrauen zu tun, mit einem Bewusstsein, dass ich mich verletzlich mache, mit der Bereitschaft, vielleicht auch ein Risiko einzugehen. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch, Vertrauen ist gut. Wie geht er weiter? Auch den kennen wir. He? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das passt nicht zu diesem Risiko eingehen. Und meine Kinder wissen, dass mir leider der zweite Teil dieser Aussage viel, viel besser gelingt als der erste. Aber ich habe mich mal entschieden, vor ein paar Jahren auf diesen Weg gehen zu wollen. Und ich muss mich immer wieder neu entscheiden, vertrauen zu wollen. Vertrauen zu wollen, Gott, Jesus anbefehlen und freilassen. Und der Lebensentwurf meiner Kinder sieht nicht immer so aus, wie ich mir das als Vater erhoffe. Manchmal wählen sie ganz andere Wege, die für mich völlig abstrus sind, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Und die erste Reaktion ist, ich sage, die Jugend von heute ist schon nicht, nein. Ich habe gelernt, dass die erste Reaktion ist, ich möchte Jesus dich einfach hineinnehmen in diese Nöte, die ich vor allem habe. Und wisst ihr, wie oft ich schon im Nachhinein plötzlich entdeckt habe, dass diese neuen Wege ganz andere Segnungen zulassen als das, was ich vielleicht gewusst habe und gemacht habe. Und mich Gott manchmal in einem Augenzwinkern empfängt und sagt, weißt du, ich bin dabei. Ich bleibe dabei. Und ich möchte das in deine Situation hineinsprechen. Jesus wird sich kümmern. Jesus wird auf seine Weise Wegtafeln bilden, die auf seinen Weg zurückführen. Er hat ein Interesse daran, mit deinen Kindern unterwegs zu sein. Er hat ein Interesse daran, mit eurer Jugend unterwegs zu sein. Er freut sich und liebt das. Und deshalb wird er nicht aufgeben. Und nach dieser gemeinsamen Versöhnung kommt der dritte Faktor, die gemeinsame Einheit. Die gemeinsame Einheit. Und dieses Thema Einheit hat mich, wahrscheinlich euch auch, in den letzten Jahren extrem herausgefordert. Was ist Einheit? Bedeutet Einheit dasselbe für mich, wie es für dich bedeutet? Und Einheit war ein zentrales Anliegen von Jesus. Um das hat er gebetet, kurz bevor er seinen Weg getan hat, damals nach Golgatha. Und wir lesen in Johannes 17, Vers 21, wie Jesus betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Denn dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und ich glaube einfach daran, dass diese Einheit Gott ganz stark am Herzen liegt. Diese Einheit gerade auch unter Christen. Und wir haben wahrscheinlich alle erlebt, wie das herausfordernd ist, in diesen schwierigen Thematiken irgendwo eine Einheit zu finden. Und ich musste für mich selber feststellen, wie oft die Gefahr besteht, also in der Überzeugtheit heraus, einen falschen Weg einzuschlagen, der mehr auf Konfrontation geht als auf Verbindung. Weil Wissen tun wir vieles ja wirklich nicht. Aber wir können es in Anspruch nehmen. Und diese Einheit, die schlussendlich dann geschenkt wird, im Wissen, dass Jesus der gemeinsame Nenner ist, dass eine Wiederherstellung möglich ist, ein gemeinsames Ausrichten denkbar ist, diese Einheit macht unsere Botschaft erst glaubwürdig. Das ist das, was ich aus diesem Text heraus lese. Es sind nicht so sehr die Worte, die wir dann nennen, sondern es ist die Einheit, die sichtbar wird, weil die Menschen werden das beobachten. In unserer Apostelgeschichte haben wir genau das gelesen. Die Menschen waren vor Ehrfurcht erfüllt, weil sie gesehen haben, was da geschehen ist. Nicht nur, weil sie es gehört haben. Gehört haben sie es ganz sicher bei 3000 Menschen. Aber sie haben es gesehen. Und ich frage mich mit Blick auf das, was wir erlebt haben, wenn die nächste Krise kommt, wird es uns gelingen, vielleicht noch mehr diese Einheit zu leben, sichtbar, sodass wir ein Zeugnis sind von Freiheit, von Vertrauen, von dem, dass Jesus, unser Glauben daran geht, dass Jesus die Sache in der Hand hält. Ich finde es spektakulär, dass nicht zuerst meine Worte zählen, sondern das, was ich lebe, das, was ich versuche zu leben. Und hier habe ich immer wieder Vergebung nötig. An das Thema Einheit musste ich denken, als unsere Tochter Naomi dann ein anderes Mal von der Schule nach Hause gekommen ist. Ich bin froh, dass sie immer wieder nach Hause gekommen ist. Weil sie hat gesagt, Papi, wir haben ein Thema bei uns in der Schule und das ist so ein Schweizer Schulding. Wir nehmen das Thema Money Matter durch. Weiß nicht, ob ihr Money Matter kennt, ist ein Schweizer Liedermacher, der 1972 leider viel zu früh gestorben ist. Und dieser Liedermacher hat also lustige kleine Lieder geschrieben, wo er das Leben manchmal mit einem Augenzwinkern ein bisschen beobachtet hat. Und ich möchte euch, ich muss das leider auf Schweizerdeutsch machen, eines dieser Lieder ein bisschen näher bringen, weil es mich an diese Einheit erinnert hat. Jetzt dieses Lied von einem Alpenrundflug. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, weil dort geht es um Einheit, um nichts anderes. Und in diesem Lied heißt es, ist noch auf Berndeutsch, ist eine Herausforderung für mich wie für euch, aber wir versuchen das zu schaffen. Da ruft der, wo hinten sitzt, schaut das Benzin, geht aus, muss landen. Wie was sagst, ruft der Pilot, los, ich habe dich nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, ruft der hinten, warum landest du nicht sofort? Red doch lauter, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Versteht ihr? Die Situation mit dem Ringen, ich versuche das noch kurz zu übersetzen. Da sind zwei miteinander unterwegs. Der eine sieht ein Problem kommen und der andere hört ihn gar nicht. Und sie schreien sich dann gegenseitig an und es geht nicht um das Thema, sondern es geht darum, wieso schreist denn du so? Und wieso hörst du nicht? Und diese Einheit geht immer mehr flöten, weil das Benzin tatsächlich ausgeht aus diesem Flugzeug. Und dann geht's weiter in der vierten Strophe. So hat im Motor ein Lärm. Der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin könnte ausgehen und dass er sofort landen sollte. Da auf einmal wird es plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt. Irgendwann spricht man dann gar nicht mehr. Ja, ich gebe das gerne weiter. Ich habe dieses Lied gehört und manchmal wieder gehört und wieder gehört und mir wurde so bewusst, versteht ihr, wir können vor lauter Krach und Getöse besteht die Gefahr, dass wir uns gar nicht mehr verstehen. Dass wir zwar schreien, dass wir versuchen, unseren Standpunkt klar zu machen, aber niemand hört hin, weil er zu beschäftigt ist zu sagen, ich verstehe dich gar nicht oder ich meine es ganz anders. Und das ist eine Schwierigkeit, die wir in den Generationen einfach haben. Wir verstehen uns zum Teil nicht mehr. Gleichzeitig habe ich wirklich den Eindruck bekommen, dass wir es uns als Kirche einfach nicht mehr erlauben können, nicht mehr leisten können, endlos über irgendwelche unterschiedlichen Färbungen zu diskutieren und dabei vergessen, das Wesentliche zu predigen, auf das es wirklich drauf ankommt. Versteht ihr? Wenn wir unseren Glauben an die Menschen in unserem Umfeld weitergeben möchten, gerade auch an die nächste Generation, dann müssen die Inhalte des Glaubens viel wesentlicher sein als die Formen, wie dieser Glaube gelebt wird. Und ich sage das mit voller Überzeugung, auch mit 20 Jahren Erfahrung in der Jugendarbeit. Ich glaube, dass wir uns zu stark an den Formen aufhängen und dass dabei die Inhalte verloren gehen und dass das uns auseinandertreibt. Weil Diskussionen um Formen sind oft endlose Diskussionen über Lobpreisstile, über Gesangsbücher, die man noch hat oder Folien, die man projiziert. Diskussionen um Formen sind endlose Diskussionen über Gottesdienstsäle und wie sie jetzt gestaltet sind oder die Gottesdienstgestaltung oder Stammsitzplätze. Dort, wo mein Name draufsteht, wo ich am Sonntagmorgen am besten den Gottesdienst genießen kann. Und wehe, sitzt jemand anders dort. Und ich frage mich manchmal, was denkt Jesus darüber, wenn er diese Diskussion mitbekommt? Und ich möchte das gar nicht moralisierend sagen, sondern einfach schlicht, weil ich mir genau das überlegt habe, was denkt Jesus über diese Diskussion? Jesus hat Petrus damals an einem denkwürdigen Morgen am See Genezareth, nachdem dieser Petrus dreimal behauptet hat, ich kenne diesen Jesus nicht, und wohlgemerkt, das ist der gleiche Petrus, der ein paar Stunden vorher gesagt hat, Jesus, wenn alle dich verlassen werden, ich werde bleiben. Wenn alle deine Freunde gehen, ich bleibe, ich bin bei dir. Und Jesus hat ihm auf den Kopf zugesagt, Petrus, du wirst schon sehr bald dreimal sagen, dass du mich nicht kennst, bevor der Hahn dann kräht. Und genau so ist es gekommen. Und dann, ein paar Tage später, begegnet dieser Jesus diesem Petrus wieder. Und er nimmt ihn auf die Seite und sie sprechen miteinander. Und Jesus fragt den Petrus, liebst du die Heiligen Schriften? Petrus, liebst du die Abendmahlsliturgie? Liebst du jenes Kirchenlied auch so, wie ich es liebe? Oder was denkst du zur Beleuchtung im Tempel? Wir wissen, dass das nicht Thema des Gesprächs war. Es ging nur um diese Frage, Petrus, liebst du mich? Was bin ich dir wert? Liebst du mich? Und die allzu große Liebe zu Formen oder vielleicht auch Tradition, die nicht mehr wirklich glühende Kohle ist, sondern mehr Asche, die behindert uns daran, diesen Glauben an eine nächste Generation weiterzugeben. Das ist eine meiner Erkenntnisse. Und sie kann dazu führen, dass wir uns gegenseitig aufreiben in den Generationen, dass es uns auseinandertreibt und dass wir dann irgendwann mal vielleicht konsternierend sagen, die heutige Jugend, die ist einfach nicht mehr so, wie sie gewesen ist. Und dann werte ich das. Ich meine das wertend. Ich entscheide, dass wir besser sind. Dass wir anders gewesen sind. Dass es früher besser war und jetzt keine Zukunft mehr hat. Weil diese Jugend heute nicht mehr das ist, was sie mal gewesen ist. Und das ist hoffnungslos. Und da, glaube ich, braucht es diese neue Hoffnung hinein, dass Jesus der gemeinsame Nenner sein kann. Und ich möchte es euch zum Schluss meiner Predigt ans Herz legen. Du kannst noch mal zurück, ist noch zu früh. Ich möchte es euch ans Herz legen, diese Frage, wer ist der gemeinsame Nenner? Welche Konsequenz bringt das mit euch? Du kannst sie trotzdem bringen. Bring diese Frage. Ich möchte ein paar Momente, vielleicht kann die Band kommen und sich installieren. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt einfach einen kurzen Moment des Nachdenkens schenken. Es geht nicht so sehr darum, jetzt irgendeine Handlung zu vollziehen oder was zu bekennen für sich, sondern ich möchte einfach 3, 4 Fragen in den Raum stellen, dir Mut geben, die Zeit nehmen, vielleicht die eine Frage, die für dich ist, herauszupicken und mit deinem Schöpfer zu bewegen. Vielleicht geht es wirklich um das. Wer ist der gemeinsame Nenner dieses Chors? Was steht im Zentrum und wie stelle ich mich dazu? Oder vielleicht die nächste Frage. Wenn Jesus wirklich der gemeinsame Nenner ist, dieser Gemeinschaft, was bedeutet das dann? Für mich ganz persönlich, aber auch für mich innerhalb dieser Gemeinschaft, mit dem, was ich für wichtig empfinde, mit dem, was ich denke, das sein muss, im Wissen, dass es hier 200 Leute noch mehr hat, die da irgendwo miteinander zusammen sind und versuchen, jeder seinen Weg zu finden. Und vielleicht geht es darum, diese Frage zu beantworten. Willst du ein Mann sein oder eine Frau, der den Glauben an die nächste Generation weitergeben möchte? Und was bedeutet das? Wie kann das gelingen? Oder vielleicht die letzte Frage. Bist du bereit, nötige Veränderungen, die es dazu braucht, auch zuzulassen? Die Zeit bewegt sich weiter und wir müssen uns anpassen und wir wollen uns als Generationen nicht einfach auf unsere Generation berufen, sondern vielleicht auf Jesus schauen und schauen, wie er die Einheit schenken kann und will. Ich möchte diese Fragen einfach in den Raum stellen, ein paar Takte Musik dazu hören und lade dich ein, das einfach so für dich zu bewegen. Nimm dir die Frage, die für dich stimmt. Und vielleicht ist eine ganz andere, als hier genannt ist. Was möchte Jesus, dass du heute mit Blick auf diese Generationenfrage bewegst? Ein paar Gedanken und dann werde ich abschließen. Thank you. lieber Jesus, ich möchte dir danken, sagen, dass du unsere Herzen kennst. Dass du weißt, was das Thema bei uns bewegt und wie wir uns herausfordern lassen von dieser Thematik. Und Jesus, ist mir ein Anliegen, dass ich vor allem jetzt zuerst für die bete, die vielleicht da sitzen und sie merken, dass das Thema sie belastet. Die vielleicht auf ihre eigene Familie oder auf ihr Umfeld schauen und vor allem den Zerbruch sehen. All das, was nicht gut gelaufen ist, all das, was völlig zum Ruder ausgelaufen ist, überall dort, wo Unfrieden da herrscht, vielleicht auch eine Verzweiflung da ist und wo Sehnsucht herrscht nach einem Frieden. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du dich dazu stellst in dem Moment. Dass du da hinkommst und dass dein Dabeisein den Frieden ausgüssen tut in das Leben von diesen Menschen hinein. Jesus, ich möchte dich bitten, ganz besonders für all die Eltern, die sich Sorgen machen, Selbstvorwürfe, weil sie vor allem ihr Versagen sehen, weil sie vielleicht sehen, wo sie nicht mutig waren, wo sie vielleicht vor allem kontrollieren haben wollen, anstelle von Vertrauen. Da möchte ich dich bitten, dass du eine Freiheit schenkst. Im Vertrauen auf dich, Jesus. Du wirst dich dazustellen, du wirst unterwegs sein. Und ich bitte dich für all die Jungen, die da betroffen sind, jetzt oder vielleicht schon weiter zurück in der Vergangenheit, bitte dich, dass du da Herzen heil lässt werden, an jungen wie an älteren Generationen. Danke, Jesus, dass du neue Anfänge möglich machst, dass du ein Gott von der zweiten Chance bist, dass du ein Gott bist, der sagt, ich will dein Potenzial sehen, das, wo ich dich geschaffen habe, und zu dem will ich dich berufen und aussenden. Und ich will euch wieder zusammenfügen als Generationen, vor allem von euren Herzen her. Und ich möchte dir Danke sagen für all die, die da sitzen und gute Arbeit geleistet haben als Eltern. Ich möchte dir Danke sagen für gesunde Jugendliche, die da stehen und ihren Weg machen dürfen, weil sie ein Vorbild ihren Eltern gefunden haben und wo sie ihr Leben mit ihnen nehmen dürfen. Ich möchte dich um deinen Segen bitten. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Segen ausgiessen tust, auch weiterhin, dass die Gemeinschaft da gesegnet werden. Und ich bitte dich für teils mit Zürich-Oberland, für Oster und Umgebung, bitte dich, dass das ausgossen wird. Dass da in diesem Quartier spürbar werden darf, was du da rein schenkst. Dass in diesem Quartier, wo wir wohnen, weil wir nicht da sind, vielleicht weiter weg wohnen, dass du das mit reinbringst. Dass etwas spürbar werden von deinem Geist, der Freiheit verheissen tut. Von deinem Wort, das Evangelium, das Freiheit verheissen tut. Und ich möchte dir danken sagen, dass du um alles weisst. Dass du die Fragen von der Zukunft beantworten kannst, auch wenn es um ein Miteinander geht, um ein Herausfinden, wie das Miteinander aussieht. Und so bitte ich dich jetzt um dein Segen für die Gemeinschaft. Bitte dich darum, dass du Generationen stärkst, dass du die jüngere Generation ausrüstest mit allem, was sie braucht, dass du sie zu mutigen, vertrauensvollen Jüngern und Jüngerinnen herbeiziehen wirst. Und sie in diesem Vertrauen dürfen dein Reich weiterbauen. Und ich bitte dich für eine ältere Generation, die mit ihrer ganzen Weisheit, Lebenserfahrung und Liebe darf unterstützend dabei zustehen, darf ihre Arbeit übernehmen und gleichzeitig Freiheit schenken und freigeben von dem Weg, der in Zukunft vielleicht auch ein anderer wird sein. Danke, dass du um all das weißt. Und du bleibst der gleich. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und für dich, für das können wir nur Danke sagen. Und wir wollen dich loben und preisen. Und ich bitte dich um dein Segen für die Gemeinschaft, für Teils mit Zürich-Oberland und für alle, die sich irgendwo dazuzählen. Du bist gross und du baust dein Reich und wir dürfen Teil davon sein. Amen. Amen.